Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im EQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt. Da sind wir als Diversity-Trainerinnen tätig und in unserer Arbeit versuchen wir vor allem in Workshops und Trainings zusammen mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln.
Genau, und in unserem Podcast steht daher das Thema Diversity im Mittelpunkt. Das wollen wir dann von möglichst vielen Seiten beleuchten und deshalb ist auch so das Ziel, in jeder Folge einen Teilaspekt genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei schauen wir dann auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen.
Und der Tag, an dem diese Folge des Podcasts veröffentlicht wird, ist der 18. Mai 2021 und das ist der Deutsche Diversity-Tag oder auch Tag der Vielfalt. Und der Diversity-Tag ist eine Idee der Charta der Vielfalt. Der findet jedes Jahr im Frühjahr oder im Frühsommer, also im Mai oder Juni statt und in diesem Jahr sogar schon zum 9. Mal. Und an diesem Tag gibt es ganz viele unterschiedliche Aktionen, mit denen die UnterzeichnerInnen der Charta der Vielfalt Flagge für Vielfalt zeigen. Zum einen für ihre eigene Belegschaft, aber auch nach außen und für die Öffentlichkeit. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Aktionen, die da ins Leben gerufen werden und auch umgesetzt werden. Das geht los bei Beiträgen in den sozialen Medien, kann aber auch sowas wie Dialogformate sein oder sogar Schulungen oder Trainings. Was das so für Ideen sind, was es da so gibt, da kann man sich mal informieren auf der Internetseite der Charta der Vielfalt. Da werden nämlich alle Aktionen, die an dem Tag stattfinden, auch aufgeführt. Und das ist wirklich spannend, weil die Vielzahl und auch die Vielfalt natürlich überragend ist. Also 2020 gab es über 800 unterschiedliche Aktionen in den einzelnen Organisationen, die Charta der Vielfalt unterzeichnet haben. Also ist mal ganz spannend zu gucken, was in diesem Jahr so stattfinden wird. Und also da ist man ganz herzlich dazu eingeladen, mal zu schauen, was es da gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir im Rahmen unserer Arbeit uns am Diversity-Tag beteiligen können. Ganz spannend ist, dass es nicht nur in Deutschland eine Charta der Vielfalt gibt, sondern insgesamt in 26 EU-Ländern solche Chartas unterschrieben werden können. Und die haben sich in diesem Jahr zusammengeschlossen und es gibt erstmalig einen European Diversity Month. Und auch da sind natürlich in den unterschiedlichen Ländern ganz viele Aktionen geplant und werden durchgeführt. Und das nicht nur an einem spezifischen Tag, sondern den ganzen Mai durchgängig.
Und dafür die Grundlage, wie du ja gerade sagtest, bildet eben die Charta der Vielfalt für diesen Diversity-Tag oder jetzt sogar den Diversity-Month. Und die Idee dahinter, also die Charta der Vielfalt ist als Arbeitgeberinitiative zu sehen. Sie ist unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, also Angela Merkel, steht die Charta der Vielfalt und sie wurde 2006 gegründet. 2011 dann in einen Verein überführt und der Ansatz oder die Idee eben hinter der Charta der Vielfalt ist diese Wertschätzung und das respektvolle Miteinander zu fördern und somit Schubladendenken und Vorurteile abzubauen. Und dies im Speziellen halt am Arbeitsplatz. Deswegen gehörten zu den Gründungsmitgliedern eben auch 4 Unternehmen. Also es wird in wirtschaftlicher Hinsicht eigentlich sogar gedacht, aber ist natürlich auch auf die gesellschaftliche Ebene zu übertragen. Und die Charta der Vielfalt bezieht sich dabei auf 6 Dimensionen, beziehungsweise seit neuestem sogar auf 7 Dimensionen. Sprich, die Wertschätzung am Arbeitsplatz soll halt im Speziellen auf die Dimensionen Geschlecht, Nationalität bzw. ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, aber auch Alter, sexuelle Orientierung oder Identität gesteigert werden und gefördert werden, beziehungsweise wie gesagt seit neuestem auch mit der 7. Dimension soll die soziale Herkunft auch in den Mittelpunkt gerückt werden.
Und wenn man UnterzeichnerInnen der Charta der Vielfalt ist, dann unterschreibt man quasi eine freiwillige Selbstverpflichtung dazu, das Thema Diversität bei sich im Unternehmen als Konzept zu implementieren und Teil der Organisations- oder Unternehmenskultur werden zu lassen. Was man also dabei genau unterschreibt, ist genau das, zu sagen, wir pflegen eine Organisationskultur, in der Respekt und Wertschätzung Allah eine große Rolle spielt und das bezieht sich auf alle Mitarbeitenden von Führungspersonen bis zu Mitarbeitenden, die vielleicht nur auf Honorarbasis oder mit einem kleinen Stellenanteil im Unternehmen sind. Man verpflichtet sich damit auch mal genauer auf die eigenen Prozesse im Unternehmen zu gucken und zum Beispiel auch auf Beschäftigung und Rekrutierung hin zu prüfen, inwieweit da denn diversitätsorientiert gehandelt wird und an welchen Stellen es vielleicht noch Verbesserungsbedarf gibt und man Strukturen auch verändern kann. Mit der Charta der Vielfalt setzt man sich auch auf die Agenda, das Thema Vielfalt bei allen Weiterentwicklungen und Überlegungen im Unternehmen mit in den Blick zu nehmen und tatsächlich immer auch mitzudenken und mitzubesprechen. Und sichert auch ab, dass die Inhalte der Charta und die Ideen der Charta der Vielfalt allen Mitarbeitenden und Mitgliedern der Organisation bekannt sind und auch von ihnen mit umgesetzt werden und umgesetzt werden können. Und nicht zuletzt verpflichtet man sich auch dazu, die Öffentlichkeit über die Aktivitäten zu informieren, denen man dann so nachgilt. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass die Charta eben nicht ein unterschriebenes Papier bleibt, was in einer Schublade liegt oder vielleicht dekorativ an der Wand hängt. Also, dass es kein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass es ganz unbedingt auch mit Leben gefüllt wird. Das heißt, dass hinter den unterschiedlichen Aspekten, die man unterzeichnet, tatsächlich auch Maßnahmen stehen, die zur Umsetzung kommen. Und dass das Thema Vielfalt nicht nur am Diversity-Tag eine Rolle spielt mit einer spannenden und tollen Aktion, sondern jeden Tag und im Alltag eine wesentliche Rolle einnimmt.
Deswegen fanden wir es eigentlich auch ganz spannend, mal zu gucken, bevor wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen, wie viele Organisationen sich denn überhaupt deutschlandweit als UnterzeichnerInnen der Charta der Vielfalt verstehen, also diese wirklich unterzeichnet haben. Und das sind tatsächlich knapp 4.000, was erstmal wirklich nicht schlecht klingt. Und da wir ja im IQ-Netzwerk für das Teilprojekt Vielfalt in der Arbeitswelt tätig sind, waren für uns jetzt auch nochmal die kleinen und mittelständischen Unternehmen recht spannend und diese Zahl herauszufinden. Und dort konnte man online feststellen, dass von diesen 4.000 Organisationen 2.600 von den kleinen und mittelständischen Unternehmen ausmacht. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir auch mal geschaut. Man konnte das ja auch so schön regional unterteilen. Und da sind wir bei knapp 100 UnterzeichnerInnen rausgekommen. Klingt natürlich jetzt im Vergleich zu den 4.000 erstmal ein bisschen traurig, aber so ist es vielleicht auch schon mal gar nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall geht da noch was, kann man so sagen. Aber spannend fanden wir halt auch, dass es jetzt nicht nur wirtschaftliche Unternehmen in dem Sinne sind, also jetzt genau nicht nur Unternehmen, sondern auch Organisationen im Allgemeinen, also auch Bildungseinrichtungen wie Universitäten, also zum Beispiel die Universität Rostock oder Greifswald sind jetzt auch mit dabei oder auch verschiedene Restaurants oder Banken oder halt auch kulturelle Einrichtungen. Also wirklich ganz viele Arbeitgeber schreiben sich Vielfalt auf die Fahne.
Und der Verein Migra selbstverständlich auch.
Natürlich, das wollen wir hier nicht unterschlagen. Genau, aber die Frage ist natürlich auch immer, also wir wissen natürlich, wofür Vielfalt gut ist und was Vielfalt alles Tolles mit sich bringt. Aber man hört ja doch öfter mal die Frage, was hat man denn davon, wenn man sich jetzt hier Vielfalt so groß auf die Fahne schreibt?
Das stimmt. Also kann man tatsächlich noch mit ganz konkreten Vorteilen belegen, die dahinter stecken. Mal davon abgesehen, dass es insgesamt natürlich spannend ist, unterschiedliche Perspektiven zu haben, unterschiedliche Ideen zu hören und unterschiedliche Wege kennenzulernen, bestimmte Dinge anzugehen. Ganz wesentlich trägt der bewusste Umgang mit Vielfalt natürlich unbedingt zur sozialen Nachhaltigkeit bei. Wenn man sich also mit dem Thema auseinandersetzt, dann trägt man zur gleichberechtigten Teilhabe, zur Chancengleichheit von Menschen bei. Das heißt natürlich aber auch, dass dafür bestimmte Strukturen geschaffen werden müssen. Interessant ist es nochmal, also die Beschäftigung mit Vielfältigkeit vor allem auch nochmal in Hinblick auf die Belegschaft in Unternehmen und Organisationen. Denn wenn man sich da entsprechend aufstellt, hat man eine Chance, dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel ganz klar entgegenzuwirken.
Genau, also Rekrutierung ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort hierbei, denn ja, eine vorurteilsfreie Organisationskultur ist natürlich ein wichtiges Kriterium für viele Menschen, die die Wahl ihres oder wo die Wahl des Arbeitsplatzes bevorsteht. Schließlich möchte man sich letztlich nicht vielleicht irgendwo bewerben, wo nur eine homogene Belegschaft vorzufinden ist und man sich selbst als Person vielleicht gar nicht wiedergespiegelt sieht. Und natürlich ist auch nicht nur die Rekrutierung wichtig, sondern auch, dass man sich um die Menschen, die man schon im Team hat, auch entsprechend kümmert, dass die sich wohlfühlen und wertgeschätzt fühlen. Weil im Hinblick auf Kündigungen, die Fluktuationsrate kann so reduziert werden, wenn sich alle Mitarbeitenden gleichwertig fühlen und eben auch alle gleich wohlfühlen und gerne zur Arbeit gehen.
Ja, und sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit gehen heißt natürlich auch, dass man viel schneller bereit ist, sich einzubringen, also eigene Ideen zu formulieren und motivierter ist, am Unternehmensgeschehen sich zu beteiligen und eigene Dinge einzubringen. Und das wiederum führt tatsächlich zu innovativeren und kreativeren Ideen und Lösungen. Und das kann in der Folge ganz klar natürlich zu einer Effizienzsteigerung eines Unternehmens beitragen.
Nicht selten hört man da aber natürlich auch immer gerne so ein bisschen die Kritik oder beziehungsweise die Skepsis, zumindest wenn wir mit dem Thema Vielfalt unterwegs sind, ist es uns jetzt auch schon öfter vorgekommen, dass Vielfalt oder ein buntes Unternehmen ja nicht immer ganz konfliktfrei funktioniert. Also nach dem Motto, zu viele Köche verderben vielleicht den Unternehmensbrei, sprich Ideenfindungen können länger dauern, ne? Oder ja, die Impulse werden nicht entsprechend gesetzt und man kommt vielleicht gar nicht wirklich voran, weil man am Ende viel zu viele Meinungen hat oder dergleichen. Und dem immer wieder was entgegenzusetzen, also dem können wir doch einiges entgegensetzen.
Klar kann man dem was entgegensetzen. Also es ist natürlich kein falsches Argument, das ist natürlich ganz klar. Also wenn unterschiedliche Meinungen da sind, dauert es einfach länger, bis man zu einer Lösung kommt. Und es scheint erstmal paradox, aber das ist natürlich auch was ganz Tolles, wenn man den Raum hat, diesen unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven eine Zeit zu geben, denen zuzuhören und die mit einzubeziehen in Entscheidungsprozesse. Und ja, das dauert länger, aber dann möchte ich gerne deiner Unternehmenseinheitsbrei oder verderben den Unternehmensbrei, so hast du gesagt, gerne auch eine Plattitüde entgegensetzen, nämlich die der Reibung, die Wärme erzeugt. Ne? Also aus Konflikten kann ja auch was entstehen. Es muss nicht in Hauen und Stechen enden, aber ein gutes Argument führt ja eben genauso, wie ich gesagt habe, manchmal zu ganz neuen und innovativen Lösungswegen.
Auf jeden Fall. Dem stimme ich natürlich zu. Ich wollte nur so einen recht plakativen Kritikpunkt einmal offenlegen, den, glaube ich, der ein die andere schon öfter gehört hat und wir ja auch in dem Kontext nicht selten zu Gehör bekommen. Aber was natürlich auch aus Unternehmenssicht wichtig ist oder förderlich Vorteile bringt auch, wenn man vielfältig unterwegs ist, dann honoriert das natürlich auch die Öffentlichkeit, denn die Öffentlichkeit mag pluralistisches Denken und Vorgehen und Unternehmen, die einfach offen unterwegs sind. Einfach aus dem Grund, was wir vorhin auch schon meinten, wenn man sich selbst wiedergespiegelt sieht oder auch merkt, okay, das Unternehmen nimmt alle Menschen in Blick und nicht nur eine bestimmte Gruppe, dann trägt das auf jeden Fall zu einer positiven Imagebildung bei. Und das sollten Unternehmen natürlich dann auch nutzen. Und das kann man, glaube ich, ganz gut machen, wenn man die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Und auch im Hinblick auf Gewinnung neuer KundInnen im Inland ist es natürlich auch sehr förderlich, wenn man eine heterogene Belegschaft in seinem, also als Team hat, dass hier auch viel besser auf verschiedenste Zielgruppen zugegangen werden kann. Das verbessert den Kontakt zu den KundInnen und man bringt bestenfalls die Produkte, die man entwickelt, auch besser an den Mann, die Frau, den Menschen. Also von daher ist auch das nicht zu vernachlässigen oder zu verachten. Und auch nicht nur im Hinblick aufs Inland, KundInnen im Inland, sondern auch weitergedacht. Ich meine, wir leben ja in einer globalisierten Welt. Keiner kocht mehr hier sein eigenes Süppchen. Sprich, Organisationen müssen auch über den Tellerrand hinausschauen und auch Märkte im Ausland erschließen. Und das geht auch nur, wenn ich eine vielfältige Belegschaft habe, die mir dabei hilft, verschiedene Sprachen spricht, verschiedene Altersgruppen anspricht oder generell verschiedene Menschen gewinnen kann. Und das geht halt auch wirklich nur, wenn man Diversität im Unternehmen lebt.
Das stimmt. Und über diese wirtschaftlichen Aspekte hinaus würde ich gerne noch einen Punkt betonen, der auch natürlich von Vorteil ist. Denn der bewusste Umgang mit Vielfalt führt natürlich auch dazu, dass man sich auch mit dem Thema Diskriminierung oder mögliche Diskriminierung auseinandersetzt. Und es kommt auch dazu, dass weniger Benachteiligung in den Organisationen zu finden ist. Das hat natürlich auch wiederum wirtschaftliche Aspekte. Je weniger Diskriminierungsfälle es gibt, umso weniger Schadensersatzklagen gibt es dann auch, und das sind natürlich dann auch wieder Faktoren, an denen ein Unternehmen sparen kann. Aber das alleine ist natürlich nicht die Überlegung, sondern es geht hier ja auch darum, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, auch im täglichen Arbeiten umzusetzen. Und damit leistet man einen wesentlichen Beitrag. Und das finde ich nochmal auch eine, neben den wirtschaftlichen, jetzt auch nochmal eine gesellschaftlich sehr wichtige Aufgabe und Perspektive, die es da auch noch zu beachten gilt.
Auf jeden Fall. Also das AGG ist wirklich ein sehr wichtiges und essentielles Instrument. Ja, wenn man sich jetzt aber auch diese Liste der ganzen Vorurteile, wovon wir ja wirklich nur exemplarisch ein paar Mal dargestellt haben, anschaut, stellt man ja fest, okay, Vielfalt lohnt sich auf jeden Fall. Gleichfalls wird man vielleicht auch bemerken, okay, Diversität oder das Team divers gestalten ist nicht von heute auf morgen gemacht. Also da kommt, glaube ich, noch mal viel Arbeit drauf, also auf das Unternehmen zu. Und es sind sehr, ja, komplexe Prozesse, die hier angestoßen werden müssen, was vielleicht auch erstmal so ein bisschen abschreckend wirken kann. Aber nichts ist unmöglich, und man startet ja auch nicht unbedingt bei Null, denn viele Unternehmen haben ja schon eine gewisse Diversitätsgrundlage, sage ich jetzt mal.
Genau, fast nie startet man bei Null. Nichtsdestotrotz sind es natürlich viele Bereiche, die es zu beachten gilt, und man spricht hier vom Diversity Management und Diversity Management Prozessen, und das ist so die Idee, mal auf alle Ebenen, alle Bereiche eines Unternehmens, einer Organisation zu schauen und zu gucken, wie diversitätsorientiert ist man denn da unterwegs und an welchen Stellen gilt es noch zu arbeiten. Und da helfen ganz klassische Organisationsentwicklungsprozesse dabei, diese Fragen anzugehen und auch zu gucken, an welchen Stellen sind es Strukturen, die wir noch vielleicht verbessern oder umgestalten müssen. Und wie man das macht, das sind so ganz klassische Prozesse, ne? Ausgangspunkt ist natürlich erstmal, dass ich als Unternehmen das auch wirklich will, also dass meine Vision auch ist, Diversität als Teil des Unternehmens zu haben und in meiner Einrichtung zu implementieren. Und dann gilt es zu gucken, wo stehen wir denn schon? So wie du gesagt hast, Christine, die meisten Unternehmen fangen nicht bei Null an, wenn es um das Thema geht. Dann kann man sich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle auf die Schulter klopfen und dann eben schauen, wo wollen wir uns noch weiterentwickeln. Und wenn man das einmal gemacht hat, so eine Ist-Stand-Analyse, dann kann man anfangen, sich nochmal konkrete Ziele zu setzen, die man im Hinblick auf Vielfalt umsetzen möchte. Ganz oft ist es in Unternehmen auch so, dass es eine der Dimensionen ist, mit denen man sich beschäftigt, die so eine Art Auslöser bilden, sich überhaupt mit Vielfalt in der eigenen Organisation nochmal zu befassen. Die konkreten, also die Ziele, die man formuliert, die sollen tatsächlich so konkret sein, dass sie auch wirklich umsetzbar sind. Das heißt, man kann die auch noch mit Kennzahlen, Indikatoren hinterlegen, die denen man dann sozusagen entgegenstrebt. Und basierend darauf kann man dann also Maßnahmen entwickeln und festlegen, die im Unternehmen umgesetzt werden sollen. Das Wichtige ist, also an vielen Stellen endet da manchmal der Prozess, dass es auch dann Tatsache zur Umsetzung kommt und nicht beim schönen Plan stehen bleibt. Und letztendlich gilt es natürlich auch nochmal zu prüfen, haben denn die Maßnahmen, die wir jetzt umgesetzt haben, den gewünschten Effekt gehabt, oder müssen wir noch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren und uns nochmal weitere Sachen einfallen lassen. Das klingt erstmal jetzt recht einfach so in der Theorie, aber das sind natürlich große und auch langwierige Prozesse, und so ein paar Rahmenbedingungen gilt es dann natürlich auch zu beachten. Also nicht ganz unwesentlich ist, dass solche Prozesse als Führungsaufgabe zu verstehen sind. Das heißt, es ist kein reiner Top-Down-Prozess, der von oben verordnet wird und dann umgesetzt wird, aber er funktioniert einfach nicht, wenn die Führungskräfte selber diese Idee nicht haben, wenn die Vision im Unternehmen nicht umsetzen wollen. Und die sind natürlich diejenigen, die auch Ressourcen freisetzen, die für so einen Entwicklungsprozess tatsächlich auch gebraucht werden. Aber auf der anderen Seite sind die auch nochmal ganz wichtig, ich sage das jetzt mal so platt als Vorbild, ne? Also selber auch diese Werte zu leben und ganz bewusst eben mit Themen wie Diskriminierung, Vorurteilen und Ähnlichem umzugehen. Und eine zweite Sache ist die Unternehmenskultur tatsächlich. Also man sagt ja so schön, Culture Eats Strategy for Breakfast. Also man kann sich so viele schöne Strategien aufbauen, wie man möchte, wenn die Unternehmenskultur eine Umsetzung der Strategien nicht möglich macht, dann scheitert das natürlich auch. Das heißt, es muss auch unbedingt Raum gegeben werden für die Mitarbeitenden, sich in Netzwerken zum Thema auszutauschen, Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Genau, also du hast ja jetzt eigentlich schon auch so ein paar Maßnahmen angeschnitten, also so konkrete Maßnahmen wie natürlich auch was ganz Essentielles wie die Sprache, ne, die sprachliche Ebene, also dass diskriminierungssensibel kommuniziert wird, dass die Sprache halt gendergerecht ist oder eingeführt wird, was ja natürlich in den meisten Unternehmen auch schon langsam der Fall ist. Auch im Recruiting sozusagen die Ansprache dahingehend anzupassen und vielfältig zu gestalten. Denn wenn ich eine Ausschreibung finde, in der ein Mitarbeiter im Unternehmen XY gesucht wird, fühle ich mich persönlich nicht wirklich angesprochen, auch wenn ich vielleicht als Frau mit gemeint bin. Oder eben auch Arbeitszeitmodelle flexibel zu gestalten. Also einfach alle Mitarbeitenden ins Blickfeld zu nehmen und zu schauen, okay, Person XY mit Familie oder einer Einschränkung kann vielleicht nicht 8 Stunden leisten, wie die andere Person, die vielleicht alleinstehend ist oder mehr Energie hat, um diese Arbeit zu vollziehen. Und dahin geht einfach wirklich auch das Team in Blick zu nehmen und zu behalten und auch da ja flexibel zu reagieren als Arbeitgeber. Natürlich auch die Einführung einer Gleichstellungsbeauftragten, eines Gleichstellungsbeauftragten ist eine konkrete Maßnahme, die jedes Unternehmen einführen kann und sollte.
Oder Diversity-Beauftragte oder Diversity-ManagerInnen. Ne? Da gibt es ja inzwischen auch in vielen Unternehmen.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch eine konkrete Maßnahme, die leicht umzusetzen ist oder was heißt leicht umzusetzen, aber die man, wo man einen recht schnellen Erfolg auf jeden Fall hinsichtlich Diversität spüren kann. Ansonsten natürlich auch, wie du auch gerade schon angeschnitten hattest, Katja, dass so gemeinsame Ziele, also es reicht nicht nur, die Charta der Vielfalt zu unterschreiben, sondern auch wirklich mit den Mitarbeitenden diese Ziele, die man hat als Unternehmen, konkret zu kommunizieren und hier auch die Möglichkeit zu geben, dass sich die Mitarbeitenden weiterbilden, weiterentwickeln können, aber auch eben die Führungskraft eine Art Vorbild vorlebt und zeigt, wie Diversität im Unternehmen funktionieren kann und einfach hier transparent unterwegs zu sein im Team. Aber auch die Selbstreflexion ist natürlich nicht zu unterschätzen. Immer wieder nachdenken und schauen, okay, wie verstehen mein Unternehmen die Menschen auch von außen? Also bin ich wirklich hinsichtlich Vielfalt oder Diversität bemüht? Und wenn ja, dann sollte ich mir das auch wirklich groß auf die Fahne schreiben und Social Media dahingehend nützlich einsetzen und wirklich mit der Öffentlichkeitsarbeit dieses Ziel verfolgen, das nach außen zu tragen, dass mein Unternehmen das ist, wo alle gerne arbeiten wollen, weil ich einfach auch wirklich alle anspreche, weil ich so vielfältig arbeite und einstelle und eine vielfältige Belegschaft beschäftige. Vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, das eigene Leitbild umzuformulieren, vielfältiger zu formulieren und hier mehr Menschen mitzudenken. Und ja, externe Prozessbegleitung ist natürlich generell, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, kompetente Leute ranzuholen, um sich vielleicht nicht selbst zu viel in das Thema einarbeiten zu müssen. Ich meine, man kennt die internen Prozesse zwar am besten, aber wenn es um das Fachliche geht, was Diversität betrifft, ist es, glaube ich, immer am schlauesten, auch wirklich eher Expertinnen, Experten ranzuziehen und solche Prozesse begleiten zu lassen und nachher vielleicht nicht noch in Frust zu enden, weil man vielleicht gar nicht vorankommt oder vielleicht auch gar nicht weiß, wie man am besten oder wo man am besten anfängt.
Das stimmt. Wobei es dann natürlich nicht darum geht, dass die ExpertInnen, die man dann ins Unternehmen holt, einem Vorschriften machen, was man umsetzt. Die können natürlich also Vorträge zum Thema halten und einen informieren und beraten, aber die Idee der Prozessbegleitung bezieht sich ja tatsächlich auf die Umsetzung solcher Management, also Diversity-Management-Ideen. Und da geht es eher darum, den Prozess zu begleiten. Also das sind sozusagen VeränderungsexpertInnen, die an den richtigen Stellen kluge Fragen stellen und Impulse setzen und mit Interventionen dazu beitragen, dass die Belegschaft oder eine Steuerungsgruppe, ein Steuerungskreis, der sich vielleicht auch bildet, aus dem Unternehmen heraus und sich dann mit der Thematik befasst, dann auf kluge Ideen kommt. Aber es ist ganz wichtig, dass die Inhalte sozusagen von den Mitarbeitenden gestaltet werden und die Expertinnen und Experten, die man einlädt, dann den Prozess lenken, aber nicht im Sinne von, dass sie das Ziel kennen und dahin steuern, sondern die mitarbeitenden Unternehmen steuern natürlich die ExpertInnen, die externen ProzessbegleiterInnen haben dann einfach die Zügel in der Hand und lenken dahin, wo das Unternehmen hin möchte. Und das ist durchaus wichtig, weil man sich manchmal in seinen eigenen Prozessen ja auch verzetteln kann. Da hilft manchmal ein objektiver Blick von außen, der eben, wie gesagt, nochmal eine bestimmte kluge Frage stellt und mit entsprechenden Methoden auch dazu beiträgt, dass man im Austausch miteinander erfolgreich ist und auch zu Ergebnissen kommt. Und an der Stelle können wir jetzt mal einen kleinen Werbeblock fahren, denn solche ExpertInnen gibt es natürlich auch im IQ-Netzwerk, also in dem Handlungsschwerpunkt, in dem unser Projekt angesiedelt ist, geht es ja eben um Begleitung von Öffnungsprozessen, Diversity-Management-Prozessen. Dann kann man also sich gerne auch an die Mitarbeitenden des IQ-Netzwerkes wenden und um Unterstützung bitten. Und vom Impulsvortrag über Coaching bis hin zu kompletten Prozessbegleitungen können wir je nach Bedarf den Unternehmen tatsächlich auch bieten. Also wenn es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da Interesse gibt, dann sind die natürlich herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.
Genau, aber nicht nur dafür, sondern natürlich auch, wir freuen uns über Rückmeldungen, Fragen oder Kritik zu unserer heutigen Podcast-Folge oder auch zu den vergangenen. Also melden Sie sich gerne an uns oder wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie hierzu, ja, Austauschbedarf haben und mit uns nochmal in Kontakt treten wollen. Da erreichen Sie uns ganz konkret unter der E-Mail-Adresse striegler@migra-mv.de oder aber Sie können auch noch weitere Informationen zu unserer Arbeit auf der Webseite www.iq-mv.de finden. Und dann sei noch die Randnotiz erlaubt, dass dieser Podcast im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern entsteht und das IQ-Netzwerk durch das BMAS und den ESF gefördert wird. Die Musik in unserem Jingle zu Beginn stammt vom www.caseland.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Ciao.